Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Heute geht es um eine Marke, die in Österreich wahrscheinlich jeder kennt, Schlumberger. Weniger wissen wahrscheinlich, dass Schlumberger auch richtig qualitativ hochwertige Sekte produziert. Heute zu Gast ist Schlumberger Brand Ambassadorin Michelle Metz im Probeschluck-Studio. Bist du bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder total, ein neues Thema aufzumachen und einen neuen Probeschluck einzuschenken. Heute wieder ein ganz cooles Thema, Sprudel. Wir draußen, also wir lieben es ja sowieso, das Thema Sprudel. Und heute eine ganz tolle Persönlichkeit von mir im Podcast, im Studio, die ich, glaube ich, ja einfach zum Sparkling-Thema assoziieren muss. Man kennt dich ums Thema Sparkling, Michelle Metz. Servus im Probeschluck-Podcast.
Hi, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass du auch Sprudel mitgebracht hast. Du bist ja diesen Jahr jetzt, glaube ich, oder? Statt diesen Jahres?
Ja, genau.
Schlumberger Markenbotschafterin.
Ja, seit Februar bin ich dabei bei der Schlumberger Wein- und Sektkellerei und darf als Markenbotschafterin oder wie man es neumodern sagt, Brand Ambassador in ganz Österreich und auch teilweise in Deutschland unterwegs sein. Ja.
Mega cool. Also wir haben uns ja damals, glaube ich, Diplom-Sommelier-Kurs in Salzburg kennengelernt und glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, Thema Sparkling, oder irgendwas?
Ich glaube sogar, wir haben den Sparkling-Wine-Sommelier zusammen gemacht. Ich weiß es aber gar nicht genau, ehrlich gesagt. Entweder war es der Diplom-Sommelier oder Sparkling-Wine.
Ja.
Irgendwo habe ich auch mal unterrichtet, vielleicht haben wir
genau.
Es auch nochmal gesehen.
Ich glaube, das
war beim Unterricht. Da ging es aber, glaube ich, sogar um Sparkling Wein.
Ja, genau. Und jetzt sowieso immer Thema Sparkling. Wir haben letztens erst wieder beim Bootcamp Sparkling verkostet. Im Oktober wieder das nächste Bootcamp bei euch dann, beim Schlumberger.
Ja, wir haben mit Kalk und Kegel noch ein Bootcamp gemeinsam, genau, Ende Oktober. Das wurde aufgrund der Hochwassersituation verschoben. Aber es findet statt.
Ich freue mich. Ja, und jetzt Schlumberger. Hey, wir haben ja mit dem Breitwieser Thomas einen Schlumberger schon verkostet. Deswegen, der hat mich eigentlich ziemlich überrascht. Und ich glaube jetzt deine große Aufgabe, den Reserve-Schlumberger, oder, in der Gastronomie zu etablieren.
Ja.
Das neue Branding sozusagen. Mega, mega coole Aufgabe, wie ich finde. Und deswegen haben wir gedacht, das wäre einfach ein richtiger cooles Thema, so ein bisschen über das Thema Sparkling nochmal zu philosophieren. Wir haben ja schon mal so einführungsmäßig mit der Hugel-Christina da gequatscht und heute geht es speziell um Schlumberger. Bin gespannt. Ja, erzähl mal, wie ist es zu dem Thema gekommen? Weil du kennst ja den Eugen Lamprecht vom Schlumberger ja schon länger. Wie ist es dazu gekommen zum Schlumberger?
Lustigerweise, ich kenne den Eugen zwar schon länger, auch natürlich durch die Sommelerie, das ist irgendwie eher eine kleine Familie, man kennt sich untereinander,
ja.
Aber der Eugen hatte nichts damit zu tun, dass ich zu Schlumberger gekommen bin, also der war selber in dem Sinne, ich hoffe, positiv überrascht, der wusste es vorher nicht.
Ja, cool.
Dass ich Sparkling durchaus liebe, weiß man, wenn man mich ein bisschen kennt. In der Regel gibt es irgendwo einen Sprudel, wenn ich in der Nähe bin,
ja.
Auch schon vor Schlumberger und das ist auch weiterhin so, dass ich einfach grundsätzlich Sprudel ein mega spannendes Thema finde, nicht nur vorm Essen, sondern zum Essen und auch danach und zwischendurch.
Ja, jeder Anlass.
Jegliche Form von Sprudel, egal ob's, also ich liebe österreichischen Sprudel, aber ich finde natürlich auch Champagner und Franciacorta und auch ungefilterte Petnets wahnsinnig geil. Also bei mir ist da eigentlich kein Ende gesetzt. Und Ich war auf Jobsuche und dann tatsächlich hat mich die Annemarie Feudel, unsere Sommelier-Unionspräsidentin, auf diese Jobposition aufmerksam gemacht, bei einer Messe auf der Gast in Salzburg.
Echt, cool.
Also wie das manchmal so ist, man quatscht nur gemütlich miteinander. Tatsächlich, da war es bei einem Bier. davon hat sie mir von der Stelle erzählt und dann ging das recht schnell.
Ja, wir haben ja gestern erst wieder über Sparkling gequatscht auf der Gourmillon-Genussmesse. Ja, Sparkling ein Thema für jeden Anlass. Aber was macht ihr speziell beim Sparkling? Was gefällt dir da
Nee, ich meine, also was ich jetzt bei Schlumberger natürlich irgendwo auch tatsächlich auch eine spannende Challenge, also Herausforderung fand. Jeder kennt das Sekthaus, also hoffe ich jedenfalls in Österreich. Ist es das älteste Sekthaus in Österreich?
Ja.
Immer mit so traditionell und ja, jeder kennt es. Aber natürlich kennt es auch wieder einfach aus dem Supermarkt. Es ist im Supermarkt sicherlich eines der Top-Produkte aus Österreich. Also auch die Personen, die sich nicht mit Schaumwein oder Wein auseinandersetzen, wissen, dass da grundsätzlich eine Qualität dahinter ist. Also das hat auf jeden Fall dieses Haus einfach auch über die Jahre geschafft. Aber viele Gastronomen haben es einfach nicht mehr am Schirm. Mhm. Und wir haben also auch schon vor 2020 Reserven gehabt, aber mit 2020 hat das Haus eine eigene Gastronomielinie eingeführt. Also die gibt es auch nicht im Supermarkt. Da sind 3 Reserven dabei und eine große Reserve dabei. Und viele Gastronomen kennen diese Produkte einfach gar nicht. Und ja, man kann immer sagen, Corona-Schuld. Ja, teilweise hat Corona-Schuld, weil natürlich das ein ungeschickter Zeitpunkt war mit 2020. Dann kam Corona und ja, dann hat sich vieles verändert. Und man hat sich auch vielleicht auf viele kleinere Betriebe fokussiert oder überhaupt ist das Personal teilweise weggebrochen. Und da hat sich einfach auch die Verkaufsstrategie in vielen Häusern verändert. Ja, und meine Aufgabe ist jetzt eigentlich wieder, die Reserve und die große Reserve in der Gastronomie bekannt zu machen. Das ist einfach, ja, das Ischlumberger soll mehr Menschen gefallen. Mhm. Ich denke einfach, wir sind die perfekte, ich nenne das mal Bridge zwischen, oh Gott, vielen echt schlechten Produkten, die leider am Markt sind und leider auch in der Gastronomie gelistet sind. Und wir stehen echt für Qualität und für einen verdammt hohen Anspruch eigentlich, aber eben bezahlbar. Also vielmehr noch bezahlbarer als vieles andere. Und um dann einfach auch den Gastronomen die Möglichkeit zu bieten, dann andere wirklich geile Sachen zu verkaufen, die aber auch spezieller sind und auch spezieller vom Geschmack. Und ob man jetzt eine Zero-Dosage oder ungefilterte, verrückte Geschichten mal ebenso offen anbieten kann, ist halt auch mal schwierig. Mhm. Ja, und da braucht man, glaube ich, manchmal etwas dazwischen, was auch preislich spannender ist, wo sich der Gast drüber traut, das zu bestellen. Wo man sich als Gastronom leichter tut, das einfach auch mal glasweise auszuschenken, was noch kalkulierbar ist und danach halt flaschenweise was on top zu setzen später. Ja. Das ist meine Aufgabe.
Ja, Sekt generell, Gastronomie, ein richtig spannendes Thema. Sekt wird ja sowieso die letzten Jahre jetzt da schon immer mehr getrunken, also speziell österreichischer Schaumwein jetzt in dem Fall. Also ich sehe das Thema Sekt, österreichischer Sekt ja wahnsinnig groß die nächsten Jahre auch. Warum ist das so, glaubst du? Warum wird österreichischer Sekt jetzt immer mehr getrunken oder geliebt? Oder?
Also ich hoffe, dass es noch immer mehr wird. Für mich ist es so, dass das grundsätzlich Österreich ja nicht nur vom Weingesetz wahnsinnig scharf und hoch ist, sondern eben natürlich auch, was den Schaumwein angeht. Und wir da eine verdammt hohe Benchmark allein von der Sekt Austria, vom Weingesetz her haben. Also wir starten in der Klassik eigentlich mit 9 Monaten nach der Methode traditionell, dann 18 Monate, dann über 30 Monate Hefelagerung, also 36 sind es genau bei der großen Reserve, nur vom Gesetz her. Und die meisten Betriebe, also nicht nur wir, sondern auch viele andere Betriebe, die in Österreich sehr guten Sekt produzieren, haben weit, weit höhere Ansprüche, was die Mindesthefelagerung angeht. Und es geht ja nicht nur um Hefelagerung, sondern einfach, wie arbeite ich im Weingarten, wie arbeite ich im Keller. Du findest halt in anderen Weinbaugebieten sehr viel mehr gemachte, nicht nur Weine, sondern auch Schaumweine. Und es ist manchmal natürlich preislich spannend, wenn man sich nicht mit Geschmack auseinandersetzt, ist das halt leicht zu verstehen und vielleicht auch preislich spannender. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich mit Österreich und mit Geschmack und Genuss auseinandersetzt, dann sind wir ganz weit vorne. Ja? Und deswegen ist österreichischer Sekt definitiv sexy.
Ja, absolut. Und was ich so spannend finde, ist einfach diese Diversität von verschiedenen Reife- oder Hefelagerungszeiten, weil ich finde, dass ja einfach die Präferenzen von den Gästen total unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, wie du das als Sommelier siehst, aber es gibt einfach Gäste, die mögen dann zum Beispiel einfachere und Anführungszeichen Sekte, die halt einfach eher auf der fruchtigen Seite sind. Dann gibt es aber doch Gäste, die das gereifte, brotige, hefige extrem gern mögen. Ich bin mal da persönlich, aber ich finde diese Diversität da cool und das finde ich macht da so teilweise Schlumberger relativ cool, dass sie eben so eine Vielfalt an Geschmack eigentlich anbieten können und wie du gesagt hast, du hast heute was ganz Cooles Neues mit und bin schon gespannt, wie das danach schmeckt.
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe dir eigentlich zwei Sachen mitgebracht. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen haben wir zwei Sachen dabei. Und wir haben sozusagen, wir dürfen heute gemeinsam einmal unseren neuen Rosé 2023 cool. verkosten. Das ist ein Produkt, was sehr, sehr gut in der Gastronomie funktioniert, was aber auch im Supermarkt gelistet ist. Mhm. Wir haben seit 2022 eine neue Kellermeisterin, die Aurore Jeudy, kommt aus Frankreich. Und die hat bei uns jetzt in der kurzen Zeit schon sehr, sehr, sehr viel verändert. Wir haben ein Bioprodukt am Markt. Wir haben alle anderen Produkte jetzt momentan in der Umstellung auf Nachhaltigkeit, was ihr einfach auch wichtig ist, weil jeder, der sich mit großen Unternehmen auseinandersetzt, der sollte wissen, dass man nicht mal eben auf Bio umstellt und das vielleicht auch gar nicht gewollt ist, weil da geht es um Ausfälle, die man verantworten muss und gewisse Fehltöne, die vielleicht bei einem kleinen Weingut auch mal hip sein können oder gehypt werden. Aber man braucht eine gewisse, wie sagt man, Standhaftigkeit für ein großes Unternehmen, also eine Verlässlichkeit, wo man sagt, okay, es sollte auch gleich schmecken, ja. Ohne, dass es langweilig wird. Also wir haben natürlich auch in Reserve und großen Reserve-Jahrgängen und es wird auch leichte Varianzen geben, aber da sollten keine Fehltöne dabei sein und da sollten auch keine riesigen Ernteausfälle dabei sein, weil abgesehen davon, dass man sich nicht nur im Supermarkt, sondern natürlich auch eben in der Gastronomie auf diesen Geschmack verlässt, möchten wir ein gewisses Preisniveau immer halten. Und wir haben einfach auch eine Masse an Arbeitsplätzen, die dahinter steht, ja, wo man nicht mal eben sagen kann, ach, wir arbeiten jetzt mal so und dann ist halt mal die Charge komplett nichts. Pech gehabt, ja, das geht halt nicht. Ja. Und da haben wir eine andere Verantwortung. Aber sie ist da wirklich sehr hinterher, dass sie mit unseren Weinbauern zusammenarbeitet. Also viele glauben ja, dass wir einfach nur Wein zu kaufen, wir kaufen Trauben zu. Und wir kaufen Trauben von langjährigen Winzerfamilien, mit denen wir also seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Und das ist einfach auch ein Vertrauensverhältnis, was besteht. Und die Winzer kriegen von der Aurore wahnsinnig viel Know-how jetzt nochmal on top mit. Also die arbeiten schon seit Ewigkeiten für uns und sagen uns aber ganz klar jetzt im Feedback, wow, also in der kurzen Zeit hat sich so viel verändert, aber im Positiven. Also sie hat auch von sofort eigentlich die Erntezeit nochmal nach vorne gesetzt. Also der ganze Stil ist mal ein bisschen frischer geworden jetzt mit ihr. Es ist alles ein bisschen knackiger, kerniger, moderner geworden, aber trotzdem immer noch gentle. Also es ist immer noch verständlich und so soll es auch bleiben. Gerade im Supermarkt natürlich. Aber die Reserven bekommen jetzt bereits allein dadurch, dass sie die Dosagen gemacht hat, ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, weiblichen Stil. Also es ist alles ein bisschen filigraner, ein bisschen komplexer, nicht mehr ganz so laut und runter vom Zucker. Ja, also wie du sagst, also gerade der Endverbraucher, der gerne was im Supermarkt kauft, der mag gerne noch mal ein bisschen Zucker. und da ist eben auch die Klassik mit 8 Gramm Dosage, glaube ich, echt fein. Das versteht einfach jeder. Und auch unsere Süßen, unsere Sekkos sind absolut beliebt, ja. Die funktionieren. In der Gastronomie möchtest du vielleicht ein bisschen was Spezielleres haben, da möchtest du was Komplexeres, was Filigraneres haben, weil natürlich auch die Gerichte filigraner und spezieller werden. Und da gehen wir dann halt eben in den Extrabrüt-Bereich runter. Da haben wir aber trotzdem drei grundverschiedene Reserven, wo einfach für jeden Geschmack was dabei ist, ja. Plus eben die Großreserve, die, glaube ich, sich mit sehr, sehr großen anderen Gebieten vergleichen kann, ja, genau.
Na, ich mag ja das trockene Ass sehr, sehr gern, vor allem beim Schaumwein. Also ich mag natürlich auch gerne Prädikatsweine, aber jetzt speziell beim Sparkling, trocken ist schon richtig cool.
Absolut. Ja, und du hast einfach eine Vielfältigkeit und eine Länge am Gaumen, die du sonst bei Wein lange nicht hast. Also gerade beim Wein, der, wenn es da um Komplexität geht, da ist es halt häufig ein Problem, dass wir im Alkohol wahnsinnig steigen. Und ich finde es echt schön, wenn man viel Genuss und viel Komplexität hat, ohne direkt bei 14 Volumenalkohol zu sein. Das finde ich sehr schön. Das kann Schaumwein. Also Schaumwein hat eine Wahnsinnslänge und in der Regel befinden wir uns bei um die 12 Volumenalkohol, ganz selten mal 13. Aber in der Regel sind wir so bei 12 Alkohol daheim. Ne? Und das ist halt echt schön. Es ist erfrischend, es geht eigentlich immer.
Immer gute Säure.
Ja, gute Säure, genau. Aber gut eingebunden. Ja genau.
Wie du sagst, also einfach in der Gastronomie, glaube ich, befasst man sich einfach oder hat man sich die letzten Jahre da einfach zu wenig mit dem Thema befasst, generell Schlumberger.
Gutes Geräusch nebenbei.
Ja, genau. Perfekt. ASMR. Sekt ASMR.
Ja, super frisch gefüllt, merkt man. Und das ist jetzt sozusagen die neue Stilistik vom Rosé Brut, die du einfach am Markt findest. Das hat auch jetzt 8 Gramm Dosage. Wir haben immer 3 Teile drin gehabt, also immer St. Laurent, Zweigel, Pinot Noir. Und das war und soll auch in Zukunft sein, immer natürlich erfrischend, begleitend und nicht zu viele Ecken und Kanten. Ja. Das soll wirklich verständlich sein und einfach immer funktionieren. Du bringst was mit in eine Gruppe, wo sich Menschen auch nicht auskennen mit Wein, und dann soll das funktionieren. Und trotzdem merkst du da jetzt, dass einfach ein paar mehr Zitrusnoten mit dabei sind, ein bisschen mehr Ecken und Kanten, ein bisschen mehr Würze. Wir haben jetzt einen ganz kleinen Anteil Blaufränkisch neuerdings mit dabei. Das ist bereits seit dem Jahrgang 2022, was jetzt aktueller Markt ist. Und das ist eben jetzt das, was im Frühjahr dann rauskommt. Das ist sozusagen noch nicht am Markt erhältlich, was wir jetzt gerade verkosten.
Oh, mega, mega. Sind ja alle eifersüchtig.
Ich krieg eine Rüge daheim.
Sind alle eifersüchtig da draußen.
Na, ja. Das ist sozusagen jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen getrunken.
Cool. Ja, echt eine coole, frische Stilistik von Rosé. Also echt.
Genau. Wir bringen ja eigentlich immer eine Spring Edition oder eine Special Edition raus, um dem Thema Rosé eigentlich direkt ab dem Frühjahr nochmal so einen Drive mitzugeben, weil jeder freut sich jetzt auf Herbst und Winter, ja, und auf Schnee, und man hat dann aber auch nach der dunklen Jahreszeit und eigentlich eh immer nur im Dunkeln unterwegs sein, Lust auf Sommer, Sonne, Frische, und da braucht man irgendwie was Erfrischendes, und da gibt's nichts Besseres als Sprudel, und da passt natürlich Rosé mit rein. Und da schauen wir immer, dass wir da so eine spezielle Flasche haben mit so einem floralen Design. Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir später als Rosé Sparkling am Markt haben, nur eben, dass es 3 Monate früher degorgiert war. Das heißt, das ist jetzt nur in Anführungszeichen 12 Monate auf der Hefe gewesen, und das Gleiche ist dann eben noch 3 Monate später degorgiert. Also mit 15 Monaten Hefelagerung ist unser Rosé Sparkling. Und deswegen hat er immer noch ein paar mehr Zitrusnoten mit dabei, ein bisschen frischer, was aber natürlich genau in diese Stilistik ins Frühjahr reinpasst. Ja. Ne?
Wobei nur 12 ist eh gut, weil Frankreich, die ganzen Cremants sind ja also ab 9. Ne? Also,
genau, also beim Cremant ist so, dass es 9 bis 12 Monate eigentlich klassisch ist. Es gibt natürlich auch andere, aber wenn du die klassische Stilistik Cremant trinken möchtest, sind es 9 bis 12 Monate. Ja, warum? Weil man eben zwischen 9 und 12 Monaten eine gut eingebundene Pellage hat und die Fruchtigkeit halt voll im Vordergrund, ohne eigentlich großartige Brioche-Noten zu haben. Aber es ist natürlich auch noch sehr eindimensional, ja. Und wir schauen halt, also bei 12 Monaten hast du schon noch die Fruchtigkeit, und dann kommen so langsam die Brioche-Noten durch. Ist es aber immer noch auf der fruchtigen Seite. Deswegen hat man ja immer in der Klassik gesagt 9 Monate, und eben in der Reserve gehst du eben ab 18 Monaten, da merkst du dann auch schon mehr Komplexität, da kommen mehr die Autolyse-Noten durch, also die Hefelagerung, merkst du halt, dass die Pellage auch feiner wird, und es wird halt eleganter, die Frucht geht in den Hintergrund. Es gibt aber halt viele Fans von der Klassik, ja. Natürlich, weil die einfach Frucht möchten.
Ja, vor allem bei Rosé, muss ich ehrlich sagen, taugt mir die Frucht auch. Also vor allem, wenn du dann so ein riebissel Granatapfelrichtung hast, wo trotzdem diese knackige das ist, glaube ich, der Einstieg von dem, wo ich zum Sekt gekommen bin. Also das war eigentlich das, was ich als erstes beim Sparkling getrunken habe.
Ja, ich hoffe, so soll es auch sein. Also das soll einfach auch jedem schmecken. Ja. Das kannst du, also gerade den neuen Rosé, den wir jetzt eben am Markt haben, den klassischen neuen Rosé, den wir am Markt haben, den nehme ich wahnsinnig gerne mit, auch mal zu Sommeliers, weil das, ja, natürlich ist das verständlich, aber auch wir müssen nicht immer nur kompliziert trinken. Und zwar, manchmal braucht man einfach mal was Simples zwischendurch, am Nachmittag gemütlich. Und dann kann man kompliziertere Sachen trinken, ja, genau.
Ja, ich sehe es genauso. Also das Lustigste, es war mein Studiengangsleiter, der echt mit Wein und total viel Ahnung hat, trinkt da von Premium bis zu sehr easy. Und er hat gesagt, er liebt es einmal wirklich hin und wieder einfach in einer Sparkling-Runde einfach mal Asti oder irgend sowas mitzubringen. Einfach nur, weil es kann ja trotzdem schmecken, oder es kann ja trotzdem.
Ich finde es total schade, wenn man sagt, wenn man sich da selber beschränkt, weil oder sagt, ja, es muss jetzt bio oder biodynamisch sein, oder es muss aus Frankreich sein, es muss aus Österreich sein. Das ist doch schade, weil ich meine, ich glaube, wir alle achten ein bisschen darauf, auch jetzt, wenn es um Lebensmittel geht oder so, dass das jetzt nicht komplett sonst wie hergestellt wurde. Ja, darauf kann man gerne achten, und das ist auch in Ordnung, und dass das auch irgendwo eine gewisse Nachhaltigkeit dahinter steht. Das ist schön, wenn man darauf achten kann, vor allem von einer Geldbörse her, wenn einem die Möglichkeit besteht, das zu tun. aber es ist schon so, dass es zum Beispiel auch wahnsinnig gute Prosecco am Markt gibt. Also, aber das ist halt trotzdem immer eindimensionaler vom Geschmack her. Das hat seine Berechtigung, und das kann auch gut sein. Aber da brauchen wir jetzt nicht über Komplexität reden.
Ja,
und jetzt auch nicht über einen Top-Speisebegleiter. Aber ja, okay, wenn jemand einen guten Prosecco haben möchte, auch da gibt es gute am Markt. Und sicherlich besser als ein 0,15 Schraubfrisante, ja. Also ja. Da gibt es auch gute Qualitäten. Aber das mit einem guten Sekt zu vergleichen, finde ich immer schwierig. Also wenn wir auch Touristen in Österreich haben, die nach einem Prosecco fragen, dann meinen sie ja meistens einfach nur irgendwas, was leicht zu trinken ist. Also meistens bestellen ja die Gäste Prosecco oder Champagner und sie meinen eigentlich, okay, einmal, ich habe was zum Feiern, guter Anlass, es darf was Teures sein. Mhm. Und es gibt auch welche, die wollen wirklich Champagner, aber und dann bestellen die meisten, ja, wir starten mit Prosecco, weil sie ein Aperitif suchen oder was Leichtes, Unkompliziertes. Und dann kannst du genauso mit einem tollen, charmanten Klassik-Sekt aus Österreich kommen, der auf der fruchtbetonten Seite ist natürlich. Ne?
Ja, ja.
Egal, ob das jetzt von uns eben der Sparkling Rosé ist oder Sparkling Brut und manchmal auch die Seccos tatsächlich, die funktionieren auch sehr, sehr gut. Du kannst auch genauso gut vom Haarkamp den Muscatella zum Beispiel nehmen. Wahnsinnig cool, lässig zum Ausschenken und eine coole österreichische Alternative zu Prosecco, ja?
Ja, ich finde ja den Vergleich so spannend mit der Musik. Also wenn du sagst, okay, es gibt eine Musik, die ist einfach und es gibt aber Musik, die beschäftigt ein bisschen länger, die fordert dich heraus. Jetzt mal, wenn du es hörst, denkst du irgendwie was Neues, neue Gefühle. Und genauso sehe ich es beim Wein. Es gibt natürlich, wie du sagst, beim Prosecco diese einfachen Noten, das ist einfach zu verstehen, den kannst immer wieder probieren, aber dann gibt es Produkte, die beschäftigen, mit denen musst du dich einfach auch hinsetzen, wirklich probieren, sind komplexer und ja, es kann beides Spaß machen.
Aber voll der schöne Vergleich.
Ja.
Voll der schöne Vergleich.
Ja,
du hast absolut recht. Ja.
Richtig cooler Vergleich.
Ja. Manchmal möchte man sich einfach nur bescheiden lassen und es sollte dann auch unkompliziert sein, gerade so nach einem stressigen Tag. Und manchmal gibt es Musik, wo man wahrscheinlich sogar heulen könnte oder wirklich lauthals mitkreischt und singt. das hat dann vielleicht mehr Ecken und Kanten. Ja. großartig.
Ja, ja, cool. Was sagst du eigentlich zu dem Thema, weil du ja schon angesprochen hast, Thema Supermarkt und dann aber Gastronomie, wie schafft man da die Schere oder die Grätsche in dem Fall von trotzdem wirklich mega Qualität anbieten zu können, also auch im Weinkeller? Wie macht man beides sehr, sehr gut? Wie denkst du, wie schafft man sowas?
Also ich glaube, das Fehldenken ist, dass Supermarkt schlecht ist. Das ist schon mal Grundding.
Ja.
Nur weil es im Supermarkt steht, ist es deswegen nicht schlechter, sondern die Qualität ist der Wahnsinn. Wir haben einfach natürlich dadurch, dass wir eine gewisse Menge haben, auch mal die andere Möglichkeit und weil wir ja eben so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir eine Verlässlichkeit haben.
Mhm.
Bedeutet, wir können es vielleicht günstiger anbieten als ein kleineres Weingut, ja, was einfach auch anders skalieren muss. Aber für die Wirtschaftlichkeit ist es, glaube ich, für jeden Unternehmen Hurra, wenn du im Supermarkt stehst, ganz ehrlich. Also,
ja.
Da ist die Gastronomie immer der kleine Anteil, aber jedes Unternehmen, was großartige Produkte platziert, möchte natürlich in der Gastronomie gelistet sein, weil darum geht's doch. Da geht's um Genuss, da geht's um auch Wahrnehmung von deinem Produkt und natürlich ist uns das wichtig, dass wir in der Gastronomie gelistet sind.
Mhm.
Und es gibt viele Gastronomen und viele Wirtschaften, die davon profitieren, dass wir bekannt sind im Supermarkt, weil du kennst das, gerade der, also nicht böse gemeint, sondern ein einfacher Gast, der sich einfach eben nicht großartig mit Wein oder Sekt beschäftigt, ist froh, wenn er irgendwas auf der Karte findet, was er kennt. Mhm. Weil meistens ist dann diese Nirvana-Weinkarte, ja, schlägt die Seiten auf und du merkst schon, dass er sich eigentlich schämt und dann möchte er sich aber nicht blamieren vor seiner Begleitung und bestellt dann irgendwas oder ist froh, wenn einem das Sommelier nicht irgendwas sauteures aufquatscht.
Ja, ist so.
Oder sich schämen muss, ja, sondern ja, dann sieht er halt was vielleicht gut ist. Und wenn, da ist halt dann wiederum unser Vorteil, wenn man dann was liest, was man vielleicht schon mal gehört hat vom Namen, aber dann merkt, das ist nicht das, was ich aus dem Supermarkt kenne, sondern es ist besser, ist es eigentlich ein mega Vorteil.
Mhm.
Und deswegen appelliere ich immer an alle Gastronomen, setzt mehr Reserven von uns auf die Karte.
Ja, na absolut.
Das ist eigentlich ein mega Vorteil. Also das ist wirklich cool. Man sollte natürlich dann auch einen Unterschied deutlich machen, dass das Reserve ist. Man kann eben auch Robert Schlumberger schreiben zum Beispiel. Das ist eben unser Gründungsvater. Bei der großen Reserve haben wir es mit am Etikett stehen. Also das Robert dazu, den Vornamen. Dass irgendwie auch für den Endverbraucher, da ist was anders. Huch, das ist nicht das Produkt, was ich kenne, ja. Und dann haben wir auch diese Preispolitik nicht, wo sich natürlich viele Gastronomen schwer tun. Ja, man kann das vergleichen. Letztendlich machen wir das bei Bier auch nicht. Also, wenn du jetzt, egal, jetzt einen Otterkringer oder einen Stiegel oder sonst was im Supermarkt kaufst, dann kostet das jetzt in der Gastronomie definitiv auch mehr. Das Soda-Zitronen kostet auch mehr.
Logisch.
Und auch der Gin und auch der Moët-Champagner kostet mehr.
Echt, oder?
Ja,
tatsächlich.
Komisch. Und lustigerweise, ist das da kein Problem. Aber wir kriegen es immer als österreichische Unternehmen, also nicht nur wir als Schlumberger, sondern auch die Weinproduzenten. Es sind ja viele, viele, viele Sektunternehmen auch im Supermarkt zu finden.
Ja.
Und ich verstehe manchmal das Thema nicht, diese Vergleichbarkeit, weil die Diskussion brauchst du eigentlich nicht führen. Ja? Jedes Schnitzel ist auch günstiger, wenn du es dir daheim selber machst. Ne? Ganz ehrlich.
Ja, also, ja.
Da muss man, glaube ich, auch manchmal drüber stehen.
Ja, also, und wie du sagst, egal ob es Marken sind wie Moët, Dom Pérignon, die gibt es auch überall zu kaufen.
Absolut.
Und auch der Mengen. Ah, Servus. Also wir haben einen Gast, einen dritten, die Kira.
Ja, wir hatten jetzt auch schon unkompliziert und erfrischend zum Einsteigen. Jetzt gibt es nochmal was anderes.
Ja, cool. Ja, aber wie du sagst, also es heißt ja nicht immer auch, wenn man eine gewisse Menge produziert, dass es dann irgendwas an der Qualität heißt. Ja? Also man kennt es einfach bei richtig vielen Marken. Viele wissen ja gar nicht, wie viel Flaschen zum Beispiel Dom Pérignon überhaupt produziert. Also
ich finde auch die Frage nach der Flaschenanzahl immer so, was sagt ihr
das? Ja, jetzt? Genau,
ich kann dir jetzt sagen, wir produzieren 1000 Flaschen, ich könnte jetzt sagen, wir produzieren 10.000 Flaschen. Was macht das für einen Unterschied? Ja. Das kann dir doch eigentlich auf gut Deutsch egal sein, solange die Qualität passt. Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel von der Aurore sprechen, die, seitdem sie da ist, sich in der Ernte das zum Beispiel antut, dass sie alles, was reinkommt, in Cuvée und Thai.
Okay.
Also einzeln in Fässer abfüllt. Also das muss ich vorstellen bei der Menge. Das ist ja doch ein bisschen mehr, was bei uns reinkommt. Ja. Um dann zu entscheiden, okay, wie ist dann später die perfekte Cuvée für unsere Produkte. Ja? Das ist schon großartig. Ja? Und was natürlich auch viele nicht wissen, dass wir unsere Vertragsbauern nicht auf der Strecke liegen lassen. Das heißt, wenn mal etwas für uns jetzt für einen Schlumberger schon zu viel Reife hat, ja, das immer noch perfekt ist. Also wir reden jetzt nicht von überreifen Trauben oder fehlerhaften Trauben, sondern einfach mal sagen, bah, die Gradation ist ein Tacken zu hoch, ja, da waren wir vielleicht zu spät dran oder irgendwas. Wir haben immer die Möglichkeit, wir haben Hochriegel und wir haben Goldeck, wo immer noch eine Top-Qualität drin ist, aber vielleicht passt diese Stilistik dann nicht mehr in den Schlumberger, ja. Das heißt, sie ist da wirklich sehr defizil und sagt, hey, das kommt da rein, das kommt da rein. Also das ist mega spannend und da wird jetzt nochmal mehr Wert auf Qualität gelegt, als was wir eh immer schon gemacht haben. Ja? Mhm. Aber jetzt wird man halt nochmal mehr, vielleicht ein bisschen die filigranen Unterschiede schmecken, ja, und nochmal ein bisschen mehr das Handwerk. Ja. Und was auch viele nicht wissen, ja, wir arbeiten nicht mit Spontanvergärung. Wow. Wir sind aber auch ein Riesenunternehmen und dann ist das auch gut so.
Ja.
Weil jeder, der sich ein bisschen mit Spontanvergärung beschäftigt, weiß, dass da auch Fehltöne bei rumkommen können und durchaus schnell. Was wir aber schon machen, ist mit selektierten Hefen aus unserem Keller zu arbeiten.
Mhm.
Und, also man kann sich Hefen aus dem Keller aufbereiten lassen im Labor. Und der Riesenvorteil dieser Hefen ist, die wir benutzen, dass die nicht auf Histobien stehen. Bedeutet, unsere Weine sind nahezu histaminfrei. Darf man nicht sagen, ist Alkohol drin, darf man nicht positiv bewerben. Also sagen darf man schon, aufschreiben dürfen wir es nicht. aber es ist halt so, dass früher tatsächlich schon Berger vom Arzt empfohlen wurde.
Echt? Ja. So wie das Nutella in der Welt.
Ja, genau, ganz genau. Ja, also ja, Sie vertragen sonst kein Sekt, dann können Sie schon Berger trinken, weil es ist kein Histamin drin. Das dürfen natürlich Ärzte heutzutage auch nicht mehr, weil natürlich nicht im Alkohol drin ist.
Ja.
Aber es ist eben so, dass da auch in den Reserven, in der großen Reserve, wir sind da im minimalsten Müh-Bereich, also alles unter 100 Müh könntest du als histaminarm bezeichnen. Und wir sind so zwischen 1 und 10 Müh. Also es ist wirklich nichts. Und das ist wirklich wichtig zu wissen. Ja. Und eben diese ganzen Feinheiten. Wir arbeiten ja nicht bio- oder biodynamisch, aber sehr, sehr nah dran. Und zwar eben so, dass wir sagen, wenn es nötig ist, dann werden wir spritzen. Ja. Und ohne, dass wir Einbußen haben. Ja. Aber trotzdem sind die Gärten sehr, sehr grün. Wir arbeiten komplett vegan in der Filtration. Das heißt, mit Erbsenprotein oder Kartoffelprotein wird filtriert. Es wird super wenig Schwefel benutzt, aber eben so, dass es passt und es stabil ist. Und unsere Aurore ist einfach wichtig, dass das Produkt absolut stabil ist am Markt, weil wir uns nicht leisten können, dass wir irgendwelche verrückten Ausfälle oder Fehltöne haben. Ja?
Und, das geht ja
das ist einfach wichtig und das muss man, glaube ich, auch manchmal verstehen, wenn man über große Unternehmen redet. Ja, aber wir kosten dann auch was anderes, ne? Ganz ehrlich. Also wir können es auch leisten, dass wir so eine Reserve weit unter 20 Euro Einkauf anbieten. Ne? Und das, wer kann das?
Ja, und es ist ja extrem wichtig, wenn ich zu einer Flasche, in dem Fall Schlumberger, dann greife, dann will ich ja wissen, was mich ungefähr erwartet, ja. Also, es kann jetzt nicht sein, wenn ich an, weiß ich nicht, eine bekannte Marke von euch jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt der
Das ist jetzt Robert Schönberger große Reserve Chardonnay, was wir jetzt genau. haben, ja?
Genau, dann will er so ungefähr schon wissen, in was für Richtung das es geht und nicht, ob es jetzt diesmal funky oder diesmal straight ist. Also
genau,
man
genau.
muss schon ungefähr genau. wissen, was für Richtung es geht. Ja,
ja, aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, ich
auch. Das ist nämlich wirklich, auch viele Sommeliers sind davon sehr überrascht, weil doch viele einfach Schlumberger, wenn ich dann sage, ja, okay, wie lange hast du denn Schlumberger nicht mehr gekostet? Ja, und dann grübeln sie alle
Ewig.
Und dann teilweise sind es 10 oder 15 Jahre. Also, oh mein Gott, also
Wahnsinn.
Das hat man damals mal bei der Oma bekommen und dann war das halt irgendwas, ja, und dann weiß ich nicht, wie lange das im Supermarkt vorher stand, ja, vielleicht schon 5 Jahre, also war eh schon überreif oder so. Ich sage ja, vielleicht sollte man das Produkt einfach vorher nochmal kosten, bevor man einfach nur das nachplappert, was andere Menschen einem gesagt haben.
Genau.
Ne?
Ja.
Einfach selber nochmal eine Meinung bilden, schauen, passt das vielleicht doch in mein Konzept? Und nicht, weil irgendwer sagt, du darfst das nicht listen. Also entschuldige, wo sind wir denn? Ja,
ja. Und ich sage da ganz ehrlich, bevor dass ich anfange, jetzt irgendwie, sehr zum Wohl, Moet oder sonst irgendwelche Marken irgendwie zu listen, dann beschäftige ich mich lieber mal am heimischen Markt, dass der irgendwie gut repräsentiert ist, oder?
Ja, das heißt ja, ja nicht, dass man nicht danach einen geilen Champagner draufsetzt, oder bevor ich
Moet genau.
so draufsetze, bin
ja.
ich bei dir, ja?
Ja, genau.
Gern,
ja?
Ja. Also ich glaube, wenn du das jetzt trinkst, das ist schon geiler. Das ist halt jetzt wirklich eine super schöne Stilistik. Die Perlage passt meiner Meinung nach großartig, eine super schöne Länge. Mhm. Autolösernoten voll im Vordergrund. Ganz Sorry. Wenig Frucht, nur 4,5 Gramm Dosage, also extra Wildbereich. Reinsortig Chardonnay aus nur noch 3 Weingärten maximal. Ja, direkt aus Poisdorf. Und das ist schon cool. Das ist auch vom Design auch wirklich komplett anders als das, was man im Supermarkt kennt. Da wird sich auch in Zukunft noch einiges tun für unsere Reservelinie. Aber das ist alles ein Prozess und man kann auch oder man sollte auch kein Unternehmen von heute auf morgen umschmeißen. Das haben wir auch nicht vor, ehrlich gesagt. Also die Wurzeln sind von Schlumberger schon sehr tief und das ist auch gut so. Und das ist auch eine gewisse Verlässlichkeit für jeden. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein schöner, moderner Stil, den man nochmal kosten sollte.
Ja, absolut. Also wie du sagst, die Autolysenoten im Vordergrund, ja. Ich bin aber wirklich so, dass ich sage, ich mag das überhaupt nicht, wenn das so richtig Pumpernickel, so richtig nur mehr hefig ist. Und ja. in dem Fall finde ich, dass das, wie du sagst, ja schon im Vordergrund ist, aber immer noch auf der eleganten Seite ist.
Super elegant. Das ist super ja. filigran und fein und das ja. hat eine schöne Länge. Und
trotzdem eine Frucht.
Genau.
Wird schön
genau,
eingespielt ja,
genau.
vom Chardonnay.
Also man geht dann eher so ja. Richtung Quitte eigentlich. Also es ja. geht also wirklich sehr, sehr, ja, es ist was Gelbfruchtiges, aber super dezent und eigentlich alle Aromen. Es ist vielschichtig, aber nichts davon ist laut.
Genau, also nichts irgendwie genau. nur, ich mag das überhaupt nicht. Du riechst in einer weiß nicht, sehr gereiften Champagner, Schaumwein, Sekt, irgendwas rein und hast nur mehr dieses Pumpernickel-Brotige. Es macht dann auch keinen Spaß mehr. Also es muss schon komplex sein, also die Aromenvielfalt muss schon vielfältig sein. Und das ist da auf jeden Fall so, das ist spannend.
Du stellst auch immer wieder fest, wenn man jetzt einen österreichischen Sekt, und wir haben ja mega viele coole Top-Produkte am Markt, so ist ja nicht, wir haben viele Produkte, die eher im Zero-Dosage oder Extra-Brut-Bereich liegen und teilweise auch ein bisschen reduktiv sind, aber viel mehr Trinkfluss haben und viel mehr Länge haben, natürlich auf den ersten Schluck vielleicht schwieriger zu verstehen als jetzt ein klassischer Champagner, der halt bekannt ist
ja.
Und auch durchaus gut. Aber nach einem Glas, lustigerweise, lassen es die Leute stehen. Oder noch nicht mal das Glas trinken sie über eine Stunde aus. Wo ich mir denke, also wenn du ein Glas sauteuren Champagner über eine Stunde nicht austrinkst, was ist denn da schiefgelaufen? Ja? Dann bestell dir doch bitte was anderes. Bestell dir guten österreichischen Sekt, der da
weitergeht. Hast du das öfters gehabt?
Ach,
wirklich?
Häufig,
echt?
Ja. Ja, weil die Leute natürlich auch manchmal meinen, ja, das ist was Teures, das muss ich
ja.
lange genießen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, nach einer halben Stunde ist das ja auch schon komplett warm. Wer möchte das denn noch trinken? Das macht ja keinen Spaß.
Ich sag da aber ganz ehrlich, dass das wahrscheinlich ein... Was nicht schon ein Kulinariker oder Gourmet, der aber jetzt in diesem extrem brotigen Game halt einfach noch nicht drinnen ist. Ich habe erst letztens wen gehabt, dann einen Kollegen hat gesagt, hey Raphael, ich hab da eine Geburtstagsfeier von mir, runder Geburtstag, ich brauche was richtig Cooles. Ich bin normalerweise nicht so auf dieser exklusiven Sektrichtung unterwegs.
Mhm.
Aber gib mir mal irgendwas Exklusives. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau, irgendwie Champagner, irgendwas sehr, sehr Gereiftes. Und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ich glaube aber tatsächlich, dass sowas, wie du sagst, diese Brücke, dieses Elegante mit dieser frischen Säure, dass sowas viel besser dann ankommt. Weil
absolut.
Ich mag sowas auch viel, viel lieber, wenn es mit einer frischen Säure, ja. frische Noten, diese Quitte, Zitrus trotzdem
Mega
mit
schön.
Dabei ist.
Mega
ja,
schön.
Sollte man auf der Karte haben.
Und
so,
das ist einfach recht. Was, wo ich dann, also gerade gewisse, gerade die besseren Häuser können das sogar noch kalkulieren, dass
ja.
sie das glasweise draufpacken. Und danach kannst du ja wirklich, da hast du ja einen Freifahrtschein, danach kannst du ja spielen. Ja? Du hast einfach schon mal den Gast drauf vorbereitet auf echten genialen Geschmack. Und danach hast du halt wirklich die Möglichkeit, so geniale andere Sachen zu verkaufen. Aber wenn du nur 0 auf 15 einsteigst, ist halt schwierig. Ne? Also wenn da einfach dazwischen nichts ist, wenn man entweder nur 0 auf 15 Prosecco hat und dazwischen mal nichts und dann steigen wir halt direkt bei der Flasche von 70, 80, 90 Euro ein, das macht auch keinen Spaß mehr. Ne? Also ich finde ja einfach auch, die Leute sollten mal über ihre Kalkulation nachdenken.
Ja.
Und das Trinken ein bisschen mehr Spaß macht.
Und was die Gastronomen und die Sommeliers auch teilweise vergessen, ist, dass man doch auf die Gästewünsche und auf die Vorlieben von den Gästen achten muss, weil die bestellen ja dann die Flaschen.
Total schön, wenn ich das total freaky und geil finde, aber genau, es soll ja dem Gast schmecken und es geht um sein Erlebnis. Und ich glaube, viele Sommeliers wäre total fein, wenn sie einfach mal wieder zuhören und schauen, was schmeckt dem Gast und einfach eigentlich seinen Geschmack analysieren und in dem Rahmen dann was finden, was ihm schmeckt und dann mal von einem hohen Ross runtersteigen und nicht das Teuerste auf der Karte verkaufen müssen, sondern wenn er dann nachher Bock drauf hat, dann wird er die zweite Flasche eh bestellen, aber führe ihn da halt hin. Also dieses an die Hand nehmen, das haben viele Sommeliers ein bisschen verlernt, aber das ist eigentlich unser Job.
Ja, absolut. Ja,
genau.
Jetzt bist du ja die, also wirklich Profi in dem Bereich, muss man ja wirklich sagen, Sparkling, Perfect Serve. Was würdest du den Gastronomen, den Sommeliers, den Sommeliern da draußen empfehlen, wie sie, wenn sie schon jetzt eine Premium-Schlumberger Flasche auf der Karte haben, wie sollen sie die servieren? Weil ganz ehrlich, also ich sehe es immer noch extrem, die Sektflöten. Nicht gut gekühlt. Wirklich furchtbar. Was würdest du da draußen empfehlen, dass die Gäste noch ein cooleres Erlebnis haben? Oder vielleicht für die Gäste da draußen, also für privat, wie schenkt man's aus?
Also wenn ihr noch Sektflöten daheim habt und ihr wollt mal sabrieren üben, perfekt.
Ja, stimmt.
Man kann mit Gläsern sabrieren üben, wenn das Glas dabei hin ist, ist nicht so schlimm.
Ja, genau.
Also ansonsten
gehören Gabriel-Gläser. Ja, genau.
Ansonsten gehören die Sektflöten meiner Meinung nach abgeschafft. Es gibt natürlich tolle Champagnergläser, aber grundsätzlich bin ich ein Fan davon. Bitte benutzt einfach ein geiles Weißweinglas, ja. Warum Weißweinglas? Das bietet einfach dem Produkt genug Möglichkeit, um sich zu entfalten, um das Aroma zu entfalten. Und gerade die österreichischen Sekte brauchen in der Regel im Moment Luft, weil die wahnsinnig komplex sind, aber auch wie jetzt das Produkt, das wir jetzt gerade gekostet haben, eher filigran veranlagt sind. Das heißt, es braucht einen Moment im Glas und in der Sektflöte nimmst du genau Säure und Kohlensäure wahr und ansonsten nichts vom Aroma. Also der fehlt einfach 70% vom Erlebnis und fragst dich dann nachher, ja, wofür habe ich jetzt eigentlich das Geld ausgegeben? Ja? Da hätte ich wirklich den Prosecco trinken können, der schmeckt tatsächlich aus der Sektflöte. Das ist auch das einzige Produkt. Aber ansonsten, bitte nimm einfach ein Weißweinglas. Du hast eh die Gabriel-Gläser, die sind mega gut. Ich finde, gerade in der gehobenen Küche musst du dich auch manchmal ein bisschen mit der Küche absprechen. Und gerade Schaumwein hat halt die riesen Möglichkeit, eine Speise sehr fein zu begleiten und diese Komplexität von einem Gericht eigentlich aufzugreifen, ohne sie zu überspielen, weil viele Top-Weine sind dann einfach so laut, dass du dieses filigrane, geniale Gericht, wo die Küche auch viele Stunden dran gesessen hat, einfach übertüncht, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und das kann eben ein Schaumwein und dementsprechend im richtigen Glas serviert, also schönes Weißweinglas, das genügt. Nimm mal ein Weißweinglas und du bist happy, aber bitte schmeiß die Sektflöten weg.
Ja, bitte, wirklich.
Ja, und natürlich von der Temperatur bitte nicht auf 2 Grad runterkühlen. Ja? Also grundsätzlich, wir reden immer über Temperatur, serviert einfach die Rotweine kühler und Weiß- und Schaumweine eine Spur wärmer. Wir reden jetzt nicht von 15 Grad, aber es darf 7 Grad und auch mehr sein. Ja? Und natürlich tun sich dann Gäste schwer, wenn ein Top-Schaumwein auf 12 Grad serviert wird. Aber es kann genial sein, ja. Und da reden wir dann von den Top-Sachen. Aber mal so auf 7 Grad, das macht schon Spaß, ja. Aber bitte nicht auf 2 Grad runterkühlen, weil da schmeckst du halt nichts mehr, ja. Das ist einfach super schade.
Merkst da keinen Unterschied dann mehr zu anderen Produkten.
Genau. Und da fehlt das ganze komplette Erlebnis, ja. Mhm. Absolut.
Was hältst du von Schaumweine belüften?
Es gibt ein paar Schaumweine, die tut das gut, weil die einfach doch sehr, sehr reduktiv sind und doch einen Moment länger brauchen. Und in der Regel wissen wir alle, ja, da ist das Glas schon wieder halb leer. Wir geben dem einfach nicht den Moment. Dann hast du ein bisschen diese flintigen Noten drin. Und ich finde das manchmal ganz geil, aber die meisten Gäste können nicht damit umgehen. Und normalerweise einen guten Schaumwein schadet es nicht. Also ein guter Schaumwein kann das ab, wenn du das vorsichtig in eine Karaffe gibst. Man sollte es dann vielleicht nicht nur 3-mal schwenken, das ist dann unnötig.
Genau.
Aber ein guter Schaumwein kann das ab, absolut. Also man kann da durchaus drüber nachdenken.
Ich glaube, dass da viele Gäste gar nicht so offen sind für Schaumwein belüften, weil sie es einfach wahrscheinlich noch nie gesehen haben, dass es überhaupt geht. Da ist ja die Kohlensäure dann weg. Wobei die Kohlensäure bei wirklich guten Produkten, die hält sowieso absolut aus. Das ist nämlich auch ein Punkt, wo man vielleicht sieht, hey, wie gut ist die Plage wirklich, wie gut ist der Schaumwein, ist wie lange die Kohlensäure auch im Glas bleibt. Also einfach einmal Glas einschenken und dann nochmal nach einer Viertelstunde nochmal probieren. Wenn es weg ist, dann könnt ihr euch schon denken, dass es nicht so die geilste Gärung war.
Ja, ich meine, das haben viele Gäste natürlich mit den Weißweingläsern insofern ein Problem, weil sie die Perlage nicht sehen.
Ja.
Jetzt wissen wir alle, die klassischen Sektgläser haben unten den Moussierpunkt, genau, und steigen so schön die Perlen auf und daran machen sie das dann fest. Aber wenn du jetzt einen Schluck nimmst, also ich sehe bei dir im Glas keine einzige Perle mehr.
Ja.
Und trotzdem, wenn du jetzt einen Schluck nimmst, dann wirst du das volle Erlebnis haben und da manchmal hilft es auch einfach, das, was wir tun als Sommeliers, den Gästen zu erklären. Ja, das ist also kein Belehren, sondern einfach nur erklären, dass man vorher sagt, hey, ich gebe das in ein Weißweinglas, sie werden vielleicht die Perlen nicht sehen, aber sie haben ein viel größeres Erlebnis, mehr Aromenspiel. Und 99% der Gäste werden sagen, ah, cool und danke. Und dann kommen aber auch keine Beschwerden mehr. Also man kann diesem Ganzen entgegenwirken, indem man einfach aktiv, proaktiv am Gast agiert, was ja einfach unser Job ist, auf gut Deutsch.
Ja, sicher.
Vergessen wir viele,
ja. Ich find's ja generell spannendes Thema Kohlensäure, weil das einfach ganz viele Gäste einfach gar nicht wissen, dass Produkte, die langere Hefestandzeit oder generell die traditionelle Methode haben, mehr Kohlensäure haben, nur halt feiner.
Nur feiner, ja, genau.
Nur feiner.
Genau.
Ja.
Das ist einfach besser integriert und feiner und nicht dieses Aufschäumende, was man eben bei einer schnelleren Produktion hat. Und auch viel besser verträglich.
Ja.
Muss man auch sagen. Ja.
Deswegen mal wirklich gegenverkosten, weil viele glauben, dass ein Prosecco zum Beispiel einfach mehr Kohlensäure hat. Man merkt es halt mehr, weil es halt größere Bubbles sind.
Man sieht es auch sofort.
Aggressiver ist, ja, genau.
Es schäumt auf wie eine Bierkrone.
Und ist dann weg.
Ja, genau, und weg. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein Problem mit Kohlensäure hat, dann ist es dann weg.
Ja, das stimmt. Hey, muss ich echt sagen, habt ihr mich überzeugt mit dem, was du mitgebracht hast. Ich meine, der Thomas letztens auch schon mit dem, was er, ich glaube, das war ein bisschen gereifter.
Das hätte ich gern gekostet, da wäre ich neugierig gewesen.
Das war, glaube ich, irgendwas, was sie nicht im Verkauf gehabt haben, sondern irgendein so Sommelier-Verkostungs-Ding. Und ich finde das richtig cool, gereifter Schaumwein, in dem Fall jetzt 2017, ich finde das richtig spannend. Für mich muss Schaumwein sowieso nicht extrem viel Kohlensäure haben, sondern wenn es leicht dann gereift ist und dann vielleicht so nochmal ein bisschen weiniger wird.
Ja, aber das ist der aktuelle Jahrgang.
Richtig cool.
Also nur für dich, das ist der aktuelle Jahrgang. Das war 64 cool. Monate auf der Hefe.
Wahnsinn.
Also ist nicht in dem Falle nicht gereift, sondern es ist erst vor einem Jahr degorgiert worden. Tatsächlich.
Wahnsinn.
Und bei uns ist so, dass die Aurora halt gesagt hat, wir haben eben diese verschiedenen Produkte für die Reservekategorie. Wir haben den Pinot Noir mit 30 Monaten, Chardonnay mit 35 Monaten. Dann kommt die 1842, was sehr barockes ist vom Stil her, so viel Holzfasslagerung mit 60 Monaten. Das ist nur die Reservekategorie, die aber preislich alle gleich angeboten werden. Wo wir natürlich gefragt werden, ja warum, ja, mit der verschiedenen Hefelagerung. Weil wir uns einfach ganz klar vom Unternehmen her entschieden haben, dass wir gerade für die Gastronomie verschiedene Geschmacksstilrichtungen anbieten möchten, ja, und einfach was das Produkt verlangt, so lange ist das auf der Hefe, ja, und der Pinot Noir ist halt eben in der fruchtigen Variante noch und ganz leichte Brioche-Aroma hat eben die 30 Monate, ja, oder jetzt eben die Großreserve von 64 Monaten, ist halt wirklich komplex, filigran, mehr dieser französische Champagner-Stil halt auch wirklich, das heißt, sie schaut einfach, was verlangt das Produkt und so lang bleibt das dann auf der Hefe. Und wenn man dann zurückrechnet, wäre das theoretisch länger. Viele kennen auch vielleicht den Unterschied nicht, ob ich einfach etwas auf Hefe, also im Keller liegen habe oder ob ich es auf Spitz stelle. Und das macht einen riesigen Unterschied. Das heißt, wir haben es wirklich bewusst, eben die 64 Monate auf der Hefe liegen im Keller. Dann wird das Ganze gerüttelt und einfach auf Spitz gestellt. Und dann gibt es eigentlich keine große Veränderung mehr von der Autolyse her. Das heißt, dieses Geschmacksprofil, was du dann produziert hast, das bleibt dann mehr oder weniger. Und selbst wenn du es dann jetzt nochmal ein Jahr länger im Keller lässt, bevor du es degorgierst, weil du natürlich gerade jetzt bei den klassischen Produkten sagst du halt, okay, du möchtest diesen Stil haben und du kannst natürlich nicht die komplette Charge mal eben degorgieren, weil du möchtest ja frisch am Markt haben. Ja? Dann hast du nur einen Teil degorgiert und den Rest hast du auf Spitz stehen und degorgierst es dann später nochmal und hast aber die gleiche Qualität mit dem gleichen Geschmacksprofil am Markt. Ja? Das ist halt wichtig.
Ja, absolut.
Genau. Wir schauen halt, dass wir so nach Degorgement so 4 bis 6 Monate noch warten und dann kommt das Produkt am Markt und dann ist es aber auch trinkbereit. Ja?
Mhm.
und das wissen ja auch viele nicht, also nein, ich brauche jetzt einen Champagner oder Schaumwein nicht ewig nochmal zur Seite legen. Also normalerweise 4 bis 6 Monate danach, Dégorgement macht es schon Spaß zum Trinken und dann hat man so 2, 3 Jahre und dann wird es aber auch nicht besser.
Es deswegen gibt es auch die Lagerung, ja, also genau, auch die Hefelagerung. Also,
ja, ja, es gibt ein paar Schaumweine gereift, die man auch lagern kann, das ist aber ein ganz anderes Geschmacksprofil. Dann wird es weiniger, dann geht die Kohlensäure komplett in den Hintergrund. Mhm. Das ist halt anders als beim Wein, den man sich erstmal kauft und dann in den Keller legt und vielleicht 6 Jahre vergisst und dann wird es vielleicht besser. Das ist beim Schaumwein eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja, genau.
Absolut. Sag mal, warum habt ihr eigentlich bei großen Reserve jetzt Chardonnay draufstehen und nicht irgendwie Begriffe wie Blanc de Blanc? Oder ist das irgendwie wegen einem Kunden, der dann das besser versteht? Oder?
Tatsächlich weiß ich gar nicht genau, warum wir uns gegen Blanc de Blanc entschieden haben, aber es würde es vielleicht auch zu einfach machen bei uns, weil wir haben den klassischen Sparkling Brut, da sind 3 weiße Rebsorten drin. Wäre ein Blanc de Blanc. Okay, jetzt haben wir den Chardonnay Reserve, wäre ein Blanc de Blanc. Jetzt haben wir die große Reserve Chardonnay, wäre ein Blanc de Blanc. Ja, okay. Also da würden wir uns, glaube ich, selber beschränken, wenn wir Blanc de Blanc draufschreiben würden, weil ja, warum nicht einfach, dass da auch schon was drin ist. Also wir haben nicht mehr Rebsorten drin. Chardonnay ist, glaube ich, die Parade-Rebsorte, eben auch aus der Champagne logischerweise. Warum sollen wir da was anderes draufschreiben?
Ja, dann hast du recht.
Und ja, es ist Blanc de Blanc.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, mega. Was mich aber schon noch interessieren wird zum Abschluss, das Thema Rütteln hast du schon angesprochen. Gell? Sag mal, ist es überhaupt dann nur möglich, wenn man wirklich so durchaus viele Flaschen, was, wie viele Flaschen produziert jetzt ungefähr Schlumberger in dem?
Viele.
Viele. Ist es überhaupt dann nur möglich, händisch rütteln?
Wir rütteln teilweise händisch.
Okay.
Wir haben gewisse Produkte. Aber auch Giropaletten haben wir auch.
Ja.
Es kann gerne jeder mal, der die Möglichkeit hat, vorbeikommen und einen Geschmacksunterschied versuchen rauszuschmecken. Ich werde es eben blind einschenken. Also selbst Top-Sommeliers, es ändert nichts an der Ballage oder sonstigen. Da reden wir einfach von Industrialisierung, von damit das Produkt genau für diesen Preis am Markt angeboten werden kann. Aber es hat nichts mit der Qualität zu tun. Ist was ganz anderes, wenn wir von Handlese reden im Weingarten. Ja, das machen wir. Also Handlese komplett. Wir setzen keine Maschinen ein, ja? Also was Reserve, große Reserve angeht. Und selbst im unteren Qualitätsbereich haben wir sehr, sehr viele Handlese dabei. Ja? Also das ist ein Unterschied. Aber ob handgerüttelt oder maschinell mit Giropalette, macht keinen Unterschied.
Ja, also da gibt's ja, also ich habe da irgendwie wirklich Behind-the-Scenes-Input von der Champagne. Mhm. Und die kommunizieren es ja nicht wirklich offen, wie sie rütteln oder nicht.
Es ist einfach romantisch. Wir alle möchten gerne dieses Handgerüttelte und genauso, aber niemand möchte eigentlich auch mal ins Bordeaux in eine Weinkellerei gehen, wie unromantisch das Ganze ist. Nein, wir möchten alle diese Romantik für den Wein und für den Schaumwein behalten, ja.
Genau.
Der kleine Weinbauer mit dem Gaul am Acker, natürlich, genauso läuft's ab.
Genau, jede Flasche 30 Mal angegriffen.
Ganz genau so.
Ja, richtig cool. Ja, danke für die Megaprodukte, was du mitgenommen hast.
Freut mich, wenn
sollte man wirklich gegen wirklich nur mal verkosten, alle Sommeliers da draußen. Ja. Oder privat natürlich auch. Es gibt ja auch mega andere coole Produkte.
Privat gibt es sie halt nicht im Supermarkt zu kaufen. Dann
aber im Restaurant.
Uns direkt kaufen oder im Restaurant. Hoffentlich bald wieder mehr.
Ja, mega cool. Ja, zum Abschluss gibt es ja wie bekanntlich die Probeschluckfragen. Du bist ja Sparkling da richtig drin in dem Ganzen, aber trotzdem, sag mal, eine Rebsorte, die du dir irgendwie zusammenbasteln würdest, wie wird die ausschauen? Oder gibt es irgendwie was du dir denkst? Weil es gibt ja ganz viele neue Piwi-Rebsorten und andere Rebsorten, die wegen dem Klimawandel irgendwie wieder in werden oder wieder von früher reinkommen. Gibt es da eine Rebsorte, die du dir vorstellst, was richtig cool wäre?
Also ich glaube, vom Geschmacksprofil findet man wahrscheinlich weltweit gefühlt alles, je nachdem wie und wo man es ausbaut. Und wenn man sich ein bisschen offener macht und vielleicht die Regularien ein bisschen reduziert, dass man auch mal andere Rebsorten anbauen kann, dann ist das eben eine Riesenspielwiese. Ja, wenn es so eine erdachte Rebsorte gibt, abgesehen natürlich von allem, was da im Weingarten passieren kann, von Reblaus und Co., das wünschen sich dann die Weinbauern. Aber wenn ich jetzt mal nur der Sommelier-Seite rede, dann wäre es natürlich total geil, wenn wir eine Rebe hätten, der einfach der Klimawandel egal ist und die deswegen nicht mehr und komplett eskaliert, was den Zucker angeht, dass wir vom Alkohol nicht komplett eskalieren. Oder noch besser, irgendeine Art von Zucker herstellt, wo Hefen zwar darauf abfahren und das in sowas wie ein Alkoholmolekül umwandeln, was aber kein Alkohol ist.
Ah, ja, mega.
Das wäre mein Traum, ja. Was geschmacklich gleich ist, wo wir nichts entziehen müssen oder sonst was machen müssen und eigentlich das komplette Geschmackserlebnis haben, aber ohne Alkohol. Das wäre halt schon geil.
Cool. Ja, und vom Geschmack meinst du, gibt schon einfach so viele coole Rebsorten,
ja,
oder?
Ja, Also
ja, speziell Schaumwein.
Also,
ja.
Ich grundsätzlich finde, also ich liebe Chardonnay, ich liebe Pinot Noir, ich liebe Riesling, aber auch Grüner Veltliner ist mega spannend. Also all diese Rebsorten, Blaufränkisch, die einfach das widerspiegeln, was im Garten passiert, was du als Winzer damit machst, wie du damit arbeitest. Mhm. Diese Rebsorten liebe ich halt über alles. Ne? Es gibt ein paar andere, die sind einfach mega plakativ und egal, was du damit anstellst, eigentlich sind es immer gefühlt gleich, mehr oder weniger. Ja? Aber gerade solche Rebsorten, auch vom Mint, mega spannend, liebe ich über alles. Ja.
Cool. Lieblingsrebsorte für Sekt?
Oh, für Sekt ist im weißen Bereich wird es der Chardonnay werden. Cool. Und im roten bin ich privat bei Blaufränkisch.
Ah, mega,
ich liebe Blaufränkisch als Rosé, ja.
Cool.
Hat einfach diese Ecken und Kanten, finde ich ganz geil.
Mega. Ja, wie sieht die Schaumweinwelt in 50 Jahren aus? Oder Sektwelt in Österreich?
Die Sekt- und Schaumwelt. Also ich hoffe, dass wir den Luxus haben werden, uns in 50 Jahren mit diesem Problem noch zu beschäftigen.
Ja, genau.
Mit diesem Luxusproblem.
Genau.
dass wir diesen Luxus noch haben, uns damit auseinanderzusetzen. Aber es ist für mich so, dass ich hoffe, dass die Regularien uns nicht komplett reingrätschen, weil natürlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich gesetzlich da viel, viel passiert. Also von wegen rote, grüne, gelbe Ampel, ob etwas gut oder schlecht ist für dich. Mhm. Irgendwelchem Index, ja, und natürlich immer, wenn Alkohol drin ist, ist es nicht gut und je nachdem, wie es dann produziert ist, also Gesetzesvorgaben sind ein Vorteil, das ist aber immer so ein bisschen, ne, gut und böse auf beiden Seiten und man kann auch etwas überregulieren und ich hoffe, dass das nicht zu extrem wird in Zukunft, das ist immer ein bisschen meine Angst, was die Zukunft angeht, egal ob es die Lebensmittelindustrie im Allgemeinen angeht, also das Essen, aber eben auch Getränke, weil es natürlich immer ein bisschen den Spielraum nimmt für tolle, neue, kreative Ideen. Aber wir merken ja auch jetzt gerade eine Grätsche am Markt. So. Und es wird schon eigentlich wilder und kreativer. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und dass wir eben auch vor allem mit neuen Rebsorten, oder eigentlich nicht neuen Rebsorten, sondern eben schon durchaus lang bestehenden
alte, neue Rebsorten,
genau, in der Schaumweinwelt mehr machen. Also so wie jetzt eben in Österreich mehr der Blaufränkisch auch auf den Markt kommt, glaube ich, dass so Rebsorten wie Fomint, Viognier coole Rebsorten wären. Und eben auch gerade so Rebsorten aus Portugal, Rebsorten aus Griechenland. Ich glaube, ich könnte mir zum Beispiel Assyrtiko geil als Schaumwein vorstellen. Gibt es wahrscheinlich schon, aber glaube ich, wäre sicherlich geil. Auch in Österreich. Aber da müssten wir uns natürlich ein bisschen weiter aufmachen. Ja, und das ist ganz weit gedacht.
Also wenn irgendwer Schaumwein von Assyrtiko hat, dann bitte schickt
sie
es uns zu.
Ja,
genau. Schickt sie es zu.
Möchte ich gerne probieren, ja.
Genau. Ja, mega. Ja, richtig coole Produkte, richtig coole Meinungen zu dem Thema Schaumwein. Ich finde das Thema einfach Sparkling, das gehört einfach viel, viel mehr besprochen,
ja,
viel mehr verkostet.
Angeboten, ja, und einfach mehr den Gästen angeboten. Nicht nur zu Silvester und die Gäste von alleine bestellen es vielleicht nicht. Aber wenn du als Gastronom sagst, hey, ich habe eine Empfehlung zu dem Gericht, probier das. Welcher Gast sagt denn da nein? Ja, und das Erlebnis ist so cool und du hast dieses Mehrwerterlebnis, was der Gast hat. Also du kannst überraschen und ja, bitte, trinkst mehr Sprudel.
Ja, und vor allem, ich finde es ja so cool, du kannst einfach 1, 2, 3 Gläser trinken und du hast nicht den Gaumen voll.
Ja,
hast Lust auf
du
den
hast
nächsten
Lust
Schluck.
Auf mehr, ganz genau. Und auch selbst nach dem Essen, wo jeder sagt, boah, ich kann eigentlich nicht mehr, ich bin satt, ich mag nichts mehr, weder trinken noch sonst wie, trinkst du ein Glas Schaumwein oder danach bestellen sie noch einen Cocktail. Ne? Dann geht's weiter, auf geht's.
Ja. Super, ja. Ja, cool. Ja, und zum Abschluss gibt's ja noch die Probeschluckfrage dann an mich, falls du eine mitgebracht hast.
wenn ich dir eine stellen darf, dann tatsächlich, also nicht privat gesprochen, sondern wirklich beruflich, gibt's was, wo du sagst, boah, das würde ich gerne noch machen, erreichen, also jetzt nicht utopisch, ne, auf einer kleinen Insel landen und das machen, sondern einfach, boah, was würdest du gerne noch machen, weil eine Form der Selbstständigkeit hast du jetzt eigentlich schon, ne, muss man sagen.
Ja.
Gibt's was, wo du sagen würdest, boah, das wäre noch was, das würde ich gerne machen. Beruflich.
Boah, also ich glaube, was mich total nur interessieren wird, was ich noch nie gemacht habe, ist wirklich für eine Marke, so wie du das jetzt zum Beispiel gemacht hast, wirklich egal, ob es irgendwie, Botschafter muss jetzt nicht irgendwie in die Richtung sein, aber einfach das zu begleiten und wirklich hinter einer Marke zu stehen, wo man wirklich dafür steht, so wie du schon immer für Sparkling warst und dann ist irgendwie so Sekt Ambassador bist, also das ist schon richtig cool. Du weißt, also Thema Süßwein ist bei mir ein großes Thema.
Ja.
Das gehört einfach mehr getrunken, genauso wie Sekt.
Stimmt, da braucht man auch mal Markenbotschafter.
Ja, stimmt. Ja, sowieso. Also Süßweinproduzenten da draußen, meldet euch. Nein, aber
also Aufruf an alle, die Süßwein machen.
Genau.
Raphael Barbie sucht neuerdings einen neuen Job als Brand Ambassador.
Genau.
Meldet euch jetzt.
Ja, ich glaube, das ist einfach richtig cool, hinter einer Marke zu stehen und einfach Feuer und Flamme dafür zu sein und mit die Sommeliers zu verkosten und sagen, hey, schau, da gibt's ein richtig cooles Produkt und das müsst ihr dabei haben. Und also ich glaube, das wäre ein richtig cooles Ding, was definitiv nur spannend wäre im Leben. Aber schauen wir mal, was kommt. Ne?
Ja, cool. Na, ich bin wer gespannt. Weiß. Kann ja noch kommen.
Ja, genau. Ja, und sonst, hey, mega, dass du hergekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, im Probeschluck-Podcast ein bisschen zu philosophieren über das Thema Sekt.
Ja, hab mich gefreut. Danke dir. War schön, ja, hier zu sein.
Ja, wir sehen uns dann wieder bei einer Messe oder irgendwas. Ah, beim Bootcamp sehen wir uns dann.
Beim Bootcamp.
Genau.
Ende Oktober, wer sich noch nicht angemeldet hat. Es gibt jetzt, glaube ich, noch 2-3 Plätze. Cool. Aber ansonsten ist fast ausverkauft.
Mega. Ja, und wir da draußen hören Sie dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Wirklich ganz spezielles Thema, nur so als Input. Und ja, bis dahin dann. Ciao, servus.
Ciao, danke.